Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Ja, hallo, Andreas Radke. Ich bin der Leiter des neu eröffneten Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung für Australien und Neuseeland.
Friedrich-Ebert-Stiftung, was ist denn das?
In Deutschland gibt es ja die schon lange existierende Tradition politischer Stiftungen. Das sind unabhängige Institutionen, Thinktanks, würde man heute sagen, die eine Verbindung zu den politischen Parteien in Deutschland pflegen. Die Friedrich-Ebert-Stiftung ist die älteste dieser politischen Stiftungen in Deutschland und ist verbandelt mit der deutschen Sozialdemokratie.
Wer war denn überhaupt Friedrich Ebert?
Friedrich Ebert war natürlich das erste gewählte Staatsoberhaupt in Deutschland, in der Weimarer Republik, und der erste Reichspräsident damit und damit natürlich eine herausgehobene historische Figur, sowohl für die deutsche Sozialdemokratie, aber für die deutsche Nation insgesamt.
Hier so weit entfernt von der Heimat, was will denn die Friedrich-Ebert-Stiftung hier in Australien?
Also die Friedrich-Ebert-Stiftung, wie die anderen politischen Stiftungen auch, hat heute ein internationales Netzwerk von Büros. Es sind etwa 100 Büros weltweit, die Friedrich-Ebert-Stiftung unterhält. Dieses internationale Programm wird finanziert durch die Bundesregierung auf Basis von Anträgen, die die Stiftungen bei der Bundesregierung stellen und die das Geld für die internationale Arbeit zur Verfügung stellt. Die Friedrich-Ebert-Stiftung, wie gesagt, verbunden mit der deutschen Sozialdemokratie, macht in ihrer internationalen Arbeit vier Schwerpunkte. Das ist einmal in internationalen Beziehungen, Frieden und Sicherheit das Thema, dann das Thema Zukunft der Demokratie, des Weiteren das Thema Zukunft der Arbeit in dieser sich schnell wandelnden Zeit und das vierte Thema ist Klima und Energie natürlich. Und bei der Bearbeitung dieser Themen wird die Ebert-Stiftung immer auch Wert legen auf Geschlechtergerechtigkeit und auf die Zusammenarbeit mit Gewerkschaften, wo immer das möglich ist.
Spielt es eine Rolle, dass wir zurzeit in Australien eine Labour-Partei haben, die wahrscheinlich ja gesinnungsmäßig der deutschen Sozialdemokratie nahesteht?
Das spielt jetzt keine unmittelbare Rolle, aber es ist natürlich eine Aussage sozusagen über die Atmosphäre, in der wir hier die Arbeit der Stiftung aufbauen. Es steht natürlich dadurch die Gelegenheit, auch mit Regierungsstellen vielleicht in einer Art und Weise zusammenzuarbeiten, die man sonst nicht so hätte. Aber es ist im Grunde unabhängig davon. Die Stiftung, wie gesagt, ist eine unabhängige Institution, die jetzt also auch nicht in Deutschland irgendwelche Art von Weisungen durch die Bundesregierung oder durch die SPD führe. Und sie arbeitet auch über die Labour-Partei hinaus mit anderen progressiven politischen Kräften zusammen.
Aber Australien und Deutschland, wenn ich das so von den Botschaftern höre, betrachten sich ja als like-minded countries.
Das ist ganz sicherlich so. Ich denke, wir stehen als Gesellschaften oft genug vor ähnlichen Herausforderungen, ob das jetzt zum Beispiel die sozial gerechte Gestaltung der Energiewende ist, die Transformation unserer Wirtschaften auf eine nachhaltige Wirtschaftsweise, oder ob das auch Herausforderungen sind im Bereich Politik, sage ich mal, die Gestaltung unserer Demokratie, die Sorge auch vor gesellschaftlicher Polarisierung, der Umgang mit Migration. Die Herausforderungen sind teilweise sehr ähnlich und deswegen lohnt es sich auch, trotz der großen Entfernung Netzwerke zu etablieren und Kontakte zu pflegen, um sich über diese Themen auszutauschen.
Die Sozialdemokratische Partei war ja mal eine der großen Volksparteien in Deutschland. Aber leider ist das heute nicht mehr so. Ist das etwas, was Sie mit Sorge erfüllt?
Ich denke, wir alle sollten darum bemüht sein, dass unsere Demokratie gut funktioniert. Wer am Ende erfolgreich ist in unserer Demokratie, entscheiden die Bürgerinnen und Bürger über Wahlen. Und das ist ein fairer Wettbewerb. Aber wichtig ist, dass dieser Wettbewerb auch gut funktioniert. Und ich denke, wir sind alle aufgerufen zu schauen, wie wir in sich wandelnden Zeiten, auch in sich wandelnden Medienlandschaften und angesichts der Gefahr manchmal auch durch Manipulation von Meinungen, teilweise auch von außen, Sorge tragen können, dass unsere Institutionen und Prozesse in der Demokratie gut funktionieren, wie nachher das Resultat im politischen Wettbewerb ist. Da müssen sich die Parteien natürlich immer selbst fragen, ob sie sozusagen die Sorgen und Nöte der Bürgerinnen und Bürger in einer Art und Weise adressieren, die dort auf Zustimmung stößt.
Die Manipulation von Nachrichten, von Wahrheiten ist ja ein ganz großes Thema unserer Zeit. Ist das etwas, was Sie durch Aufklärung, dem Sie entgegenwirken wollen?
Ja, natürlich. Also ich glaube, niemand kann Interesse daran haben, dass wir sozusagen unsere politische Meinungsbildung auf Basis von manipulierten Informationen oder Fakten betreiben. Das kann ja letztlich nur schief gehen. Ich glaube, im Austausch zwischen Gesellschaften in Australien, Neuseeland und Deutschland kann man immer schauen, ob es gute Praktiken gibt, die man vielleicht nachahmen kann oder alleine schon sich darüber auszutauschen, wie zum Beispiel die Medienlandschaft als solche und ihre Struktur sich auswirkt auf politische Meinungsbildungsprozesse. Wir haben ja sowohl in Australien als auch in Deutschland zum Beispiel einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit bestimmten Regeln und Funktionen, die, glaube ich, eine sehr positive Auswirkung gehabt haben auf die politische Kommunikation. Das ist ja nicht in allen Ländern in der Welt so, aber da werden, glaube ich, auf beiden Seiten positive Erfahrungen gesammelt. Wie gesagt, der Austausch darüber kann für beide Seiten immer sehr fruchtbringend sein.
Im politischen öffentlichen Leben zwischen Australien und Deutschland, sehen Sie da große Unterschiede?
Naja, wir haben in Australien ja gerade eine Wahl hinter uns gebracht, im Mai mit einem sehr starken Sieg der Labour Party. Wenn man sich dann diese Ergebnisse genauer anschaut, dann sieht man ja, dass bei der Primary Vote in Australien die Labour Party 2-3%, wenn ich jetzt das richtig in Erinnerung habe, zugelegt hat. Das hat sich dann aber in der Sitzzahl aufgrund des Wahlrechts und des Wahlsystems in einer ganz anderen Art und Weise ausgewirkt und zu diesem historisch einmaligen Erfolg der Labour Party geführt. Allgemein gesprochen sieht man, dass eben dieses Mehrheitswahlrecht mit Präferenzsystem offenbar dazu führt, dass Stimmen stärker in der Mitte, in der politischen Mitte nachher gewichtet werden. Das heißt, die Polarisierung bei Wahlen, die wir etwa in einer Reihe an europäischer Länder, inklusive auch bei den Wahlen in Deutschland im Februar gesehen haben, bildet sich hier aufgrund des Wahlsystems nicht so stark ab.
In anderen Worten, sollten wir das australische System übernehmen oder sollten wir bei dem bleiben, was wir haben?
Das australische Wahlsystem hat in diesem Punkt, glaube ich, große Vorzüge. Aber ein Wahlsystem ist natürlich immer auch eine historisch gewachsene Geschichte, wo es, glaube ich, jetzt nicht so ohne weiteres möglich wäre, aber vielleicht auch nicht wünschenswert wäre, wenn Demokratie unter Druck zu geraten scheint, darauf mit systemischen Veränderungen zu reagieren, spielt vielleicht am Ende sogar eher noch denjenigen in die Hände, die ohnehin schon aus meiner Sicht fälschlich unterstellen, dass der Staat in einer ungebührlichen Art und Weise sich sozusagen in die Meinungsbildung einmischt. Ich glaube, das wäre möglicherweise sogar eher kontraproduktiv.
Andreas Radke, ich wünsche Ihnen viel Glück in Ihrer Position als Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung hier in Australien.
Herzlichen Dank.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.